Seminar, der hängengebliebene Podcast mit Mitty und Ben.
Halli, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Alte Weiße Männer. Ich bin der Ben und ich begrüße hier an meiner Seite den Matti. Wir zwei zusammen sind das Kerngespann von Alte Weiße Männer. Ein Podcast ohne Struktur, ohne thematische Fesselung. Einfach nur sozusagen eine Art Therapiestunde für uns beide, um unseren doch sehr tristen Alltag zumindest in Worte zu fassen. Alles außerhalb Fußball, denn die ein oder anderen, die auf andere Projekte von uns sonst immer gehen, sind nämlich angeschwemmt worden, denn ihr kennt uns vielleicht vom Strafraum Deutschlands, ich würde mal einfach mal mich aus dem Fenster hängen und sagen, beliebtester Fußball-Podcast.
Beliebtestes Sportprodukt und wie wir das ja auch immer nennen, ein Akademiker-Podcast.
Ja, der akademische Podcast mit den Fußball-Nuancen, der euch alle zwei Wochen immer wieder zum Lachen und auch zum Brechen bringt. Heute mal ein ganz anderes Projekt, wie eine Pilotfolge kann man sagen, und wir möchten die Zeit gerne mit euch gemeinsam verbringen, um erstmal vielleicht ein bisschen über alte weiße Männer zu reden, was das Ganze eigentlich soll, wo die Motivation liegt und dann einfach mal zu gucken, wie es läuft. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schon fast aufgeregt, auch nach 30 Folgen unseres anderen Podcasts, weil wir ja heute so ein bisschen einen anderen Anspruch fahren.
Genau, kam ja dann daher dementsprechend, um das mal dem Hörer, der hier reinhört, zu erklären, dass Ben immer und wir haben eine Strafraum-WhatsApp-Gruppe. Und da wird immer recht viel gerantet, würde ich das mal behaupten. Also wir tauschen uns da tatsächlich nicht mehr ganz so viel über Fußball aus, sondern auch über so allgemeine Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Seien es YouTuber, Influencer oder sonst was, was uns gerade auf den Sack geht.
Ich dachte, du sagst, es sei Juden.
Jedenfalls ranten wir öfter in unserer Gruppe und unterhalten uns über Dinge. Da meinte ich so, ey, weil unser eigentlich Dritter im Bunde, der Mann, der mit uns den Strafraum aufzeichnet, sehr oft sehr busy ist und wir Möglichkeiten und Zeit und Lust haben, auch mal über andere Dinge zu reden, dachte ich mir und hab dir das vorgesagt, machen wir doch hier mal was anderes.
Genau, da ist es ein bisschen merkwürdig, wenn man jetzt quasi die erste Folge eines Podcasts aufnimmt, in der man sich quasi dann doch schon ein bisschen abspalten will von seinen anderen Projekten, dann gleich erstmal damit zu kommen, was mit dem anderen Projekt überhaupt gerade abgeht. Aber ich glaube, das muss man einfach machen, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Du hast es schon angesprochen, der Marvin in unserem Bunde, der normalerweise das Triumvirat des Abstoßenden bildet, der ist heute nicht mit dabei. Der ist auch kein fester Teil von Alte Weiße Männer. Das sind jetzt quasi nur wir beide. Ja. Und wir holen uns ab und zu mal vielleicht noch jemanden dazu, der mit uns über Alltagsdinge sprechen will. Denn der Alltag bei Marvin ist gerade halt wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr busy. Jemand, der 10 Stunden am Tag programmiert, debuggt und so, da bleiben dann am Ende nicht wirklich viele Ressourcen übrig, um dann andere Projekte anzugehen. Mhm. Das heißt also, wenn du dann mal Freizeit hast, auch wenn wir inhaltlich uns jetzt nicht stark auf eine Folge vorbereiten, aber zumindest versuchen, Inhalte so zumindest zu recherchieren, dass man auch hier und da neben Rülpsereien und Abstoßendem dann auch mal vielleicht ein paar Informationen einfach anbringen kann. Das braucht schon ein bisschen Vorbereitung und ich will nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, aber die Hürde einfach dann nach 50 Stunden vorm Rechner zu sitzen, dann sich noch hinzusetzen, sich vorzubereiten und dann hier eine erstklassige Folge aufzunehmen, das ist natürlich immer sehr groß, weshalb es in letzter Zeit ein bisschen schwierig war, dass wir uns mal getroffen
haben. Die Leute erzählen uns ja aber auch unserem anderen Podcast, der ja auch für viele Preise schon nominiert war. unter anderem für den Fußballkulturpreis vom Kicker, wo man ja sagt, also man muss ja auch sagen, wir rülpsen bei dem anderen Podcast ins Mikro, verhalten uns eventuell asozialer, aber so irgendwie auch an der Grenze. Und das haben wir hier eigentlich nicht vor. Vor allem, wir haben ja immer so ein Segment, also Teile, die wir im anderen Podcast auch rausschneiden, sind ja immer so sozialpolitische Sachen, die mit Fußball nichts zu tun haben, die nehmen wir ja immer raus.
Ja, ja.
Und das stecken wir jetzt einfach mal hier rein. Aber hier habe ich mir auch gleich mal da, um hier mal einzusteigen, was mich so ein bisschen belästigt. War diese Woche auch mal, da auch ja der Name, ich habe mir mit alte weiße Männer auch viel Gedanken gemacht.
Ja.
Und in Kombination mit, was ich bei einem Fußballspiel erlebt habe, hat mich da was irgendwie aufgeregt. Und das sind so alle so sensibel heutzutage. Hm. Die Leute gehen zu einem asozialen Produkt wie ein Fußballspiel oder einem Heavy-Metal-Konzert und verhalten sich aber dann nicht in der Umgebung entsprechend. Also, dass bei einem Fußballspiel rumgepöbelt wird, dass bei einem Heavy-Metal-Konzert auch die Leute so ein bisschen antisozialer sind und nicht Entschuldigung sagen, wenn sie irgendwie, ach nein,
Ja, ja, das ist ja, das sehe ich ja auch so. Gut, dann sind wir wieder beim Thema.
Was Fußball. Nämlich passiert war, das muss ich mir erklären. Ich stand gerade an, mir ein Bier zu holen.
Ja.
Und da man ja bei so einer Auswärtsfahrt schlechtes Essen zu sich nimmt und eher kohlenhydratlastig, hatte ich stark aufstoßen müssen.
Mhm.
Und der Mann vor mir hatte sich beschwert darüber, dass ich ihm in den Nacken gerülpst habe.
Ich glaube, da würde ich mich aber auch beschweren, wenn du mir in den Nacken.
Ja, aber ich habe ihm nicht, also es war ja nicht so, dass ich so quasi wie in einer, wie im Bett, wenn ich mit einer Frau im Bett bin und ihr was in den Nacken flüstert, ihr den Nackenküsse, so nah war ich jetzt nicht dran. Ich war schon so meine halber Meter, also meine eine Armlänge hatte ich schon Abstand, ja. Und dann hat er sich empört, du hast mich angerülpst, das ist ja eklig. Und ich meine so, boah, also wenn man beim Fußball ist, bei einem Spiel, dann, und so verhalten sich aber alle. Es ist alles so sozial korrekt
offended,
heutzutage.
Offended.
Und ja.
Naja, ja gut, das ist ja das große Thema, das haben wir ja ab und zu auch mal in unserem anderen Podcast angesprochen und das ist bei uns in der anderen Gruppe, beziehungsweise in der WhatsApp-Gruppe, ja auch immer mal wieder ein Thema und deswegen haben wir uns einfach so ein bisschen selbstironisch auf den nicht ganz, sag ich mal, positiv konnotierten Titel Alte Weiße Männer geeinigt, dass wir aktuell in der Gesellschaft an vielerlei Ecken immer mal ein bisschen anstoßen.
Ja, es ist ja auch, also diese politische Korrektheit ist ja schön, aber ich provoziere sehr gerne.
Ja.
Muss ich ja immer wieder sagen, dass mir das absolut Spaß macht und ich sag halt einfach wirklich zu allem inzwischen öfter mal Fotze einfach laut.
Ja.
Damit ist nicht deine Frau per se gemeint, sondern irgendwie alles. Also so, ich könnte selbst diesen Bierdeckel als Fotze bezeichnen und würde halt dann sagen, so, oh, so eine Fotze. Das ist einfach so ein Wort, was sich bei mir und was Vulgärsprache hoch 10 ist.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem den richtig kraftvollen Ausdruck.
Und das rutscht einen einfach so raus, weil man halt öfters mal ganz einfach in einem Augenzwinker-Kontext mit anderen Leuten einfach mal so ein Ding raushaut. Also es ist immer ein bisschen schwierig, man muss immer den Kontext sehen. Und ich will das jetzt auch gar nicht schönreden. Ich weiß ganz genau, was der Begriff quasi ausdrücken will, dass halt das Wort, der Begriff Fotze letztendlich auch etwas ist, was sehr derbe ist und von vielen Leuten auch als ja, Angriff auf den guten Geschmack gesehen werden kann.
Aber man sollte den guten Geschmack angreifen.
Meinst du?
Ja, doch, finde ich schon. Dieses, ich kann, also wenn ich mir so gute Leute anschaue, die betuchten Leute, sehen die mir nicht aus, als ob die Spaß haben. Ich hingegen habe einen großen Spaß. Zum Beispiel gehe ich nächstes Wochenende mit Rico, unserem guten Kumpel, auf hier die Rennbahn. Da ist nämlich ein Rennbahn-Event und ich war noch nie beim Pferderennen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich da ein paar Leuten auf den Schlips treten werde, weil ich mir auch überlegt habe, dort so ein bisschen asozialer aufzutreten. Also es sieht mir nicht aus wie Spaß, was die meisten Leute in diesen betuchten Umgebungen haben, auch wenn sich überkorrekte Menschen, wenn die sich so in ihren Kreisen treffen, haben die alle Depressionen immer gefühlt. Also alle haben immer Depressionen und das wirkt ja nicht so, als ob sie Spaß haben. Ich hingegen in meiner etwas asozialeren Welt finde, hat sehr viel mehr Spaß als die meisten anderen Menschen.
Lustig, dass du das ansprichst. So krass in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht gehen, aber ich habe es jetzt auch selber bei mir festgestellt, eben aufgrund eben dieser ganzen Fußballthematik und halt auch des regen Austauschs mit dir und mit anderen Leuten aus deinem Umfeld. Man muss ja dazu sagen, bevor wir damals den Strafraum das erste Mal aufgenommen haben, wir kannten uns zwar, vor allem halt auch so Gruppenchats, die halt eben unsere Interessen dann quasi thematisieren.
Das klingt falsch irgendwie. Gruppenchats. Ja, das klingt irgendwie wie Online 1994.
Gruppenchats.
60-Jähriger redet mit 12-Jähriger.
Ja, ja. Aber sonst kannten wir uns nicht und durch die gemeinsame Arbeit an einem Podcast haben wir ja wirklich, man muss es sagen, fast täglich irgendwie Kontakt. Man tauscht sich aus, man schreibt sich auch über alltägliche Dinge, wie schon gesagt. Und dadurch bin ich in so einen Kreis nicht reingerutscht, sondern habe mich dann auch automatisch dann auch in meinem Alltag mit Leuten ausgetauscht, die normalerweise eigentlich nicht hundertprozentig kongruent zu dem passen, wie ich halt sonst auch gesellschaftlich mit Leuten umgegangen bin. Gerade in einer anderen Fußballgruppe, in der sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere sind, die auch teilweise ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Wenn man sie dann kennengelernt hat, merkt man, der Typ sieht vielleicht ein bisschen gewalttätig aus, hat vielleicht auch eine gewalttätige Vergangenheit, ist aber ein sehr intelligenter Mensch, absolut korrekt, auch, sag ich mal, menschlich, politisch gegenüber anderen Leuten super offen, hat einen erfolgreichen Beruf, sieht halt bloß ein bisschen anders aus und verhält sich halt manchmal, wenn er ihn zu viel getrunken hat, wie ein letzter Assi, ist aber dann, wenn es drauf ankommt und er am nächsten Tag arbeiten muss, auch so, dass er sagt, okay, auf das Bier verzichte ich jetzt, trinkt ihr mal. Und deswegen habe ich so
dieses... Die sind aber auch da, wenn du nach einem Umzug fragst, weißt du, das ist nämlich auch das sind diese Menschen, die ein bisschen derber sind, die würden dir aber auch sagen, du, ich habe keinen Bock, dir beim Umzug zu helfen, oder sie helfen dir beim Umzug, was sie meistens tun. Und das ist halt das, wo ich sage so, ach, die meisten Leute, die sagen, ich habe einen Freund oder eine Freundin, also quasi nicht jetzt in Beziehung, sondern so, wo ich auch immer sage, ja, aber ich weiß nicht. Also ich wüsste, ich könnte mich bei einem Umzug auf alle meine Leute verlassen, weißt du, ich meine. Ja. Und ich, die meisten Leute, die ich kenne, die in so Gesellschaften sind, wo es besser zugeht, denke ich mir, ah, das ist so oberflächlich, was ihr da alle habt. Also so viele Leute in Deutschland haben nur oberflächliche Beziehungen. Und dann irgendwann haben sie keinen Bock mehr auf ihre oberflächlichen Beziehungen und kriegen Depressionen irgendwie. Also das ist eine absolute simple
Beziehung. Ja, naja, also ich habe aber dadurch festgestellt, dass man in diesem sozialen Mimikry, wie man so schön sagt, also dieses Aneignen von Verhaltensweisen, ja, dass man dann ganz schnell adaptiert und auch die Sprache ist ja auch so eine Art von Identifizierung mit anderen Gruppen, dass man das ganz schnell sich aneignet und dann immer mal ein bisschen aufpassen muss, wenn man dann wiederum in einem alten oder anderen Freundeskreis ist, dann nicht den Schalter zu finden, weil dann stößt man relativ schnell an und merkt eigentlich erstmal, wie sehr unser Miteinander auch aufgrund dieser Einstellung gegenüber sich gehen lassen aufgebaut ist.
Ich finde es auch so witzig, ich war bei so einem Netzwerk-Event, also beziehungsweise ich mache ja auch Events und war dann aber auch wieder bei einem Event. Und was so unglaublich unterhaltsam war, ist, dass mir jemand ein Feedback gegeben hatte dann nach dem letzten Event. Patrick, es kamen ja heute Leute zu mir, die haben ja gesagt, ach der Patrick, der ist ja gar nicht so arrogant, der meint es ja wirklich lieb mit der Welt. Weil so dieses, ja, wenn man mich, glaube ich, am Anfang kennenlernt, wirklich sehr arrogant, das kann auch sein. Was aber dann so lustig war, ist halt, dass diese Kraftsprache so einen echt schlechten ersten Eindruck hinterlässt, was ich noch mehr feiere als alles andere. Mhm. Alle Leute, auf die ich einen schlechten ersten Eindruck gemacht habe, fuck off, dann habt ihr es auch nicht kapiert.
Ja.
Dieses etwas Provozierende und leicht zu Stichelnde, dass die Leute so ein bisschen die Nase rümpfen, das ist mein absolutes Gold. Da gehe ich nach Hause und dann esse ich die Luft quasi so wirklich.
Knusper die Luft?
Ja, ich liebe den Hass der Leute essen. Absolut geil und ich gebe einfach einen Schiss, was andere Leute dann denken und dann aber auch wieder nicht. Wenn sie dann kommen und sagen, oh Patrick, ich finde das ja toll, was du machst oder so und ich habe dich ganz falsch eingeschätzt am Anfang, sage ich so, ha, das ist doch schön. Irgendwie, wo man dann nochmal quasi, weil das sind die Leute, die auch hinter deine Mauer blicken wollen, weißt du? Mhm. Das ist das, wo ich dann sage, und das ist diese oberflächliche Gesellschaft, ist glaube ich da nicht mehr drauf ausgelegt, dass man so hinter jemanden, wie du es gesagt hast, die wirken assi, die sind tätowiert, die haben eine gewalttätige Vergangenheit, aber wir haben alle quasi hinter die Mauer geblickt, hinter das Offensichtliche und haben dort schöne Menschen vorgefunden und das Problem ist aber glaube ich bei solchen politischen korrekten Menschen, da schaust du dann oder so, viele Menschen, die so sind und alles muss so, oh, da schaust du hinter die Mauer und da ist einfach nichts. Und das, also habe ich oft so entdeckt, da ist einfach dieser Ballen rollt so durch den wilden Westen. So
ja.
dieser
also ihr merkt jetzt schon gerade hier an den Empfangsgeräten, wir sind halt manchmal in unserer Einstellung ein bisschen hängen geblieben. Dazu stehen wir auch. Also was
daher so, auch alte weiße Männer.
Naja, das wollen wir jetzt nicht irgendwie abfeiern. Ich persönlich aber bin halt anders aufgewachsen. Ich bin in den 90er Jahren groß geworden. Das war so meine Sturm- und Drangzeit. Und klar, rückblickend gibt es natürlich immer so eine retrospektivische Verklärung, die so ein bisschen sehr romantisiert ist. Aber ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, dass in vielerlei Hinsicht deshalb die 90er auch so eine schöne Zeit waren, auch gesellschaftspolitisch und alles, weil einfach die Leute weniger einen Fick auf alles gegeben haben. Man hat irgendwie so leben und leben lassen. Und man konnte Dinge äußern, beziehungsweise Sachen raushauen, über die man sich auch gar keine Gedanken gemacht hat. Das war dann halt einfach so. Heutzutage hast du öfters mal das Gefühl, dass du, bevor du Dinge raushaust, dann doch mal eher dreimal drüber nachdenken solltest.
Dass du dann einen Shitstorm kriegst und so.
Ja, ja, ja. Und das finde ich, hat auch so ein bisschen was mit der deutschen Humorfähigkeit zu tun. Wenn du dir zum Beispiel so amerikanische Stand-Up-Comedians oder sonst irgendwas anguckst, ist jetzt ein blödes Beispiel aufgrund der Vorkommnisse, aber zum Beispiel ein Louis C.K. Oder ein, sagen wir mal, ein Bill Burr. Du merkst halt bei den Leuten, das ist alles ein sehr, sehr derber Humor, der aber deshalb so ehrlich und aufrichtig und auch gut ist, weil er einfach nicht versucht, irgendwie Dinge zu umschippern, sondern einfach raushaut, ohne einen Fick drauf zu geben, aber immer mit so einer gewissen selbstironischen Konstante. Und dadurch hast du das Gefühl, das ist nicht nur ein Assi, der gegen andere wettert, sondern es ist erstmal ein Typ, der vor allem erstmal den Fokus auf sich legt und sich über sich selbst lustig macht. Und dadurch ist der für mich so authentisch, dass ich dem das auch gar nicht mehr übel nehmen, wenn er einfach gegenüber gewissen Gruppierungen da eine gewisse, ich sag mal, ironische, lustige, humorvolle Distanzierung einfach hat.
Ja, klar.
Ohne, dass der dann irgendwie frauenfeindlich oder homophob oder antisemitisch oder sonst irgendwas ist, sondern dieses Lachen über sich selbst, aber auch mit anderen Gruppen über deren Klischees mit ihnen zusammen.
Genau, das hat ja zum Beispiel Al Bundy sehr gut gemacht, fand ich immer. Da wurde ja viel gewitzelt und so immer. Da waren sehr viele Männerwitze und auch Frauenwitze dabei, die alle sehr oberflächlich waren, aber es war so eine simple Unterhaltung.
Tut mir leid, Ma'am, aber im Gegensatz zu Ihrem Mund bleibt der Laden auch mal zu.
Ich will auf der Stelle mein Geld zurück. Dieses Paar Schuhe ist schon nach einmal Tragen kaputt gegangen. Können Sie mir vielleicht erklären, wieso?
Nun sehen Sie, Ma'am, das ist ein zierlicher Absatz aus Rindsleder mit Korkfüllung.
Sie hingegen sind ein Riesenrind mit Speckfüllung.
Das wird für Sie noch ein böses Nachspiel haben, denn wie heißt es so schön? Wie man sich bettet, so liegt man.
Ich glaube, der Spruch geht anders. Wie man sich fettet, so wiegt man.
Und heutzutage würde so eine Show komplett, wenn die jetzt nochmal neu an den Start gehen würde, würde Al Bundy komplett verrissen werden. Also allein die Hühnerbrüste-Witze über Marcy, die Kein-Bock-auf-Sex-Witze von Al und so. Ja. Aber es waren auch so viele schöne Momente dabei.
Also No Ma'am, allein
ja,
das.
No Ma'am, National Organization Against Men Against the Amazonian Masterhood.
Ja. Es ist aber daran erinnern wir uns doch gerne zurück. Und
genau, weil es halt so simpel einfach auch war.
Nee, weil es einfach diesen humoristischen, ironischen Rundumschlag gemacht hat, der einfach alle mit irgendwie ins Fadenkreuz genommen hat und dabei aber auch immer, sag ich mal, in seiner asozialen Struktur immer noch clever genug war, dass jemand, der das Ganze, sag ich mal, nicht engärschig sich anguckt, sehen konnte, dass das alles ein Augenzwinkern ist, dass man nicht unbedingt wirklich für bare Münze nehmen muss.
Ja, auf jeden Fall. Und es wurden ja, also wenn halt Al einen Witz gemacht hat über Peggy, hat sie einen Witz über ihn gemacht. Also da fand ich auch schon so, dass es man sich von ein bisschen schmutzigen Humor nicht gleich unterkriegen lässt, nach Hause geht und dann heult. Also sogar sie oder sich bei irgendjemand beschwert darüber. Das ist so. Und das ist ja die Kultur, in der wir jetzt irgendwie leben. Irgendwas ist nicht so, wie es ist. Und dann wird sich oft beschwert und es wird so viel gemeckert und so. Ja. Das ist ja auch das, ich hatte neulich hier mit einer Leipziger Bloggerin und Influencerin, wie man es nennen will, auch darüber geredet, über diese Abtreibungsgeschichte da. Deswegen fand ich auch den Titel jetzt, dass wir das so nennen, mit alte weiße Männer sehr geil, weil da wurden ja die alten weißen Männer quasi jetzt nochmal rangezogen, dass die alten weißen Männer bestimmt haben, dass die Frauen dort jetzt nicht mehr so Abtreibung machen dürfen.
In Alabama.
Genau, in Alabama und in Idaho, was weiß ich. Jedenfalls.
Ja, Alabama vor allem. Wir haben die strikt, glaube ich, Alabama ist es gewesen. Sorry, wenn ich jetzt reinkriege, die striktesten Anti-Abtreibungsgesetze, die es in Amerika gibt, sodass dann quasi auch der Frauenarzt, der dann die Abortion, die Abtreibung vornimmt, in den meisten Fällen auch bis zu 10 Jahre oder
99 Jahre. 99 Jahre im Haft, das ist aber genauso wie hier Raubkopien, bringt dich 99 Jahre in Knast, ich glaube nicht, dass so umgesetzt wird.
Ja, nee, aber es ist schon krass, genau. Das muss man, also das ist definitiv nichts, was ich gutheiße.
Nee, das genau, absolut nicht. Wo ich auch sag so, also das ist, und dann geht halt dieses Man-Blaming los, wie ich das nenne. Der alte weiße Mann hat Schuld, der Mann hat Schuld. Aber ich so, sorry, nee, in dem Fall, ja, die haben dafür gestimmt, aber das sind halt 20 dumme Hanseln, deswegen kann es nicht alle ranziehen. Und da muss man ja wirklich sagen, sind die Leute aus Alabama, die diese Leute gewählt haben. Denn das muss man tatsächlich den Republikanern und Demokraten in Amerika lassen, dass wenn du die wählst, weißt du, was du wählst. Ich meine, wenn du einen Republikaner deine Stimme gibst, dann weißt du, was du wählst. Du kannst dich ja nicht darüber beschweren, dass Donald Trump macht, wenn du ihm deine scheiß Stimme gegeben hast. Oder dem Wahlmann. Und das Ding ist, sie müssten sich alle gegenseitig beschuldigen, weil die haben denen die Stimme gegeben. Das ist so, wie wenn jetzt Hitler nochmal hier wäre, wir ihn wählen und er sagen, er hat schon wieder einen Genozid gemacht. Ja. Schon wieder. Ihr wusstet alle, was ihr gewählt habt. Und so ist das dort auch. Nee. Und dann wird aber der alte weiße Mann beschuldigt, der ja auch Schuld hat. Das ist ja nicht geil, dass die das machen. Das
also der Staatsstreich von Hitler lief dann doch schon noch ein bisschen anders als die demokratische Bestimmung Repräsentanten des
schon
Volkes.
Klar.
Das ist dann schon
aber
noch
wenn sie ihn, nee, das damals nicht. Aber wenn sie ihn jetzt nochmal wählen würden, meine ich.
Ja, gut.
Wenn du ihn jetzt nochmal wählen würdest und dort ist es ja genauso, die sind schon gewählt und die haben ja alles schon Dreck am Stecken, wenn man sich die Sachen immer anschaut und leben das ja öffentlich und trotzdem werden sie wiedergewählt, unter anderem auch von Frauen. Es ist nicht so, dass diese alten weißen Knacker nur von Männern die Stimmen bekommen und deswegen gewählt werden, sondern halt auch, also das finde ich auch hart, von Minderheiten, so Spanier und Mexikaner, also
naja,
Mexikaner
unbedingt.
Und Schwarze, die solchen Leuten ihre Stimme geben, wo ich mir einen Kopf fasse und denke, was ist denn da los?
Ich glaube eher die nicht, ich glaube, das liegt aber, da stecke ich aber nicht so tief drinne, auch so in dieser dieser ganzen Wahlstruktur in Amerika. Da werden, sag ich mal, auch demokratischen Wählern einige oder auch vor allem, sag ich mal, Schwarzen oder sonst irgendwelchen anderen Stimmen quasi so ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Man sieht es in Florida, da ist es zum Beispiel so, dass jemand, der eine Straftat begangen hat und dann aber seine Gefängnisstrafe abgesessen hat, aktuell immer noch, ist glaube ich so,
nicht wählen darf,
egal ob er nun seine Strafe verbüßt hat oder nicht. Das betrifft dann natürlich gerade in einem Staat, in dem auch sehr, sehr viele Schwarze durch Racial Profiling festgenommen werden und dann wegen kleineren Delikten eine Gefängnisstrafe haben.
Ja.
Das führt dazu, dass die dann letztendlich nicht wählen dürfen und dann letztendlich auch Republikaner dann eher.
Aber auch da, was ich dann halt sage, dann beschuldigt doch nicht und meckert und sagt, ist so, sondern dann muss man halt wirklich aktiv auch gegen das, was man nicht mag, vorgehen. Ich finde, auch da kann man wieder Fußballfans ranziehen, wenn denen was nicht passt, dann gehen die da schon mit extremen Maßnahmen teilweise vor, siehe diese Montagsspiele, die jetzt wieder abgeschafft wurden.
Ja.
Da muss man dem Fußballfan sagen, wenn man in sein Territorium eindringt und ihm macht, dass ihm nicht passt, dann wird er da schon sehr schnell sehr laut und auch sehr, ich sag mal, da gab es ja dann Kampagnen, es gab kreative Geschichten, es gab, naja, Geschichten, aber es wurde was gemacht und nicht nur rumgemeckert und so ein Demonstrat. Überleg mal, die hätten nur demonstriert außerhalb des Stadions mit Schildchen. Ja, da reagiert halt keiner mehr drauf.
Fridays also, for Fußball.
Ja, Fridays for Fußball, Fridays versus Mondays oder sowas.
das ist ja ein Beispiel.
Aktiv vorangehen und eine Organisation machen, nicht rumsitzen und rumheulen, und das nervt mich
auch.
Obwohl
ich schon das Gefühl habe, dass auch jetzt, wenn wir jetzt über Amerika sprechen, dass da die Demonstrationskultur jetzt doch mal durch eben die politische Lage jetzt gerade in Amerika dann doch nochmal ein bisschen zugenommen hat. Also gerade die Proteste von zum Beispiel Lehrern gegen die Arbeitsbedingungen für Lehrer, dann natürlich auch Frauenrechte, Rechte für die Schulen-Community und so weiter
LGBTQ.
Und so fort. Ja, genau. Also das hat also so subjektiv gesehen meiner Meinung nach schon stark zugenommen. Das ist jetzt nicht nur, dass die Leute sich in einer Duldungsstarre befinden, sondern diese politische Aktivierung.
Ja, weil nur so, aber dass sie sich nicht selber aktivieren. Sie aktivieren quasi Demonstrationen und so, aber keiner lässt sich dann zum Beispiel für ein politisches Amt aufstellen wiederum. Das haben wir auch hier jetzt. Und dann hast du halt solche Typen wie Philipp Amthor, wo du dir sagst, ja okay, klar, dass der in Politik geht, das sieht ja schon so aus, als ob er schon irgendwie Klassensprecher in der 5. war. Ihn keiner mochte, aber die wussten ja, okay, das ist der will eh mal in die Politik, was weiß ich.
Der könnte jetzt immer noch Klassensprecher in der 5. sein.
Ja, immer noch.
Ja, aber nee, also man sieht es doch schon, also ich meine, viele Abgeordnete jetzt von den Bundesstaaten in Amerika, so viele Frauen im Kongress gab es schon lange nicht mehr.
Das stimmt, und da gibt es solche Präsidentschaftskandidat wie Mayor Pete Buttigieg.
Buttigieg.
We have a young man, Buttigieg. Buttigieg. They say edge. He's got a great chance, doesn't he? He'll be great.
How would you handle the insults and the attacks and the tweets and all of that?
The tweets are, I don't care. It's a very effective way to command the attention of the media. And well, I think that, you know, we need to make sure that we're changing the channel from this show that he's created. Because what matters, and I get it, look, it's mesmerizing. It's hard for anybody to look away. Me too. It is the nature of grotesque things that you can't look away.
Aber es gibt welche, aber noch immer noch nicht genug für mich so eigentlich auch. Und dann
es wird schon mehr. Also zum Beispiel ja diese Cortez oder wie sie heißt.
Ah ja, mit dem Green New Deal und so.
Genau, also ich finde, das schwappt immer so hin und her. Ich habe gerade so irgendwie das Gefühl, in Amerika ist es eher so ein Auf und Ab. Da wird dann halt eine Zeit lang über eine gewisse Regierungszeit dann letztendlich das eine Extrem gewählt und dann wieder das andere. Du hast halt, keine Ahnung, Bill Murray wollte ich gerade sagen.
Den fände ich gut in der Politik.
Ja, der wird es schaffen. Bill Clinton, ach mein Gott.
Nee, ebenfalls lustiger Typ. Ich glaube, mit dem, das ist ja anscheinend das, was die Amerikaner, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist anscheinend, wie die Amerikaner ihren Präsident wählen, mit diesem, man würde gern mal ein Bier mit ihm trinken.
Ja, das ist aber auch so wieder so ein alter weißer Mann, ne? Also man kann sich schon so vorstellen, das sind so die alten, irgendwie so ein demokratischer Cowboy letztendlich, ja? Also so nicht ganz regelkonform, was er da gerissen hat. Wir alle kennen die Story noch bis heute mit Lewinsky. Aber das ist dann so ein Hin und Her und dann wird dann letztendlich wieder eher doch ein Republikaner gewählt, ja, George Bush. Dann ist die Zeit vorbei. Wer kommt? Der erste schwarze Präsident mit Obama. Dann jetzt wieder mit Donald Trump. Wieder die andere Seite. Ich würde jetzt sagen, einfach mal, der nächste Präsident ist eine Frau und das wird dann Oprah Winfrey sein.
Ich finde, wir leben in einer komischen Welt und für mich wird zu viel persönlich gemeckert einfach. Mhm. So, wenn mich irgendwas stört, dann ändere ich was daran oder probiere was zu ändern und ja.
Aber jetzt mal aus persönlicher Erfahrung. Ist es wirklich so? Ist es auch bei dir so? Wenn dich was stört, bist du da der große Aktivist und sagst, daran muss ich was ändern?
Ja, schon eigentlich. Also deswegen habe ich ja so ein Event mit Leuten, die positive Botschaften.
Ach so, stimmt.
Ja, sowas zum Beispiel. Weil mich stört zum Beispiel die Tagesschau einfach. Also ich finde das Konzept Tagesschau so behindert. Es kommt irgendwie mehr als 18 Mal am Tag eine Tagesschau, wo fucking zu. Und das wiederholt sich ja so oft, als ob irgendeiner in Deutschland sagt, fuck, ich habe die Tagesschau vergessen. Wann kommt das Replay? Und das kommt ja wirklich so oft das Gleiche. Diese Snippets, die sie ja dann haben, mixen sie nochmal abends mit rein. Da hat sich schon was verändert, dann wird es noch ein bisschen ergänzt. Aber es kommt mehr als 18 Mal am Tag die fucking Tagesschau, also auf einem Kanal, auf den anderen ist ja genauso. Teilweise auch irgendwie noch nicht mal die Story ganz entwickelt, mir ist noch nicht alles klar und schon wird irgendwie wieder berichtet.
Naja, ich finde es auch kacke, ich finde es vor allem kacke bei Fußballspielen, sind wir wieder im Thema, sorry, ja. Aber es ist halt so, es betrifft ja auch ein bisschen unseren Alltag, wir gehen aber noch nicht so sehr in die Tiefe, dass man halt wirklich in der Halbzeitpause dann nochmal die Tagesschau oder die Nachrichten irgendwie einstreut, finde ich absolut zum Kotzen, weil zu dem Zeitpunkt bei einer jüngeren Zielgruppe Leute, die durchschnittlich zwischen 5 und 6 Stunden am Tag online sind, ich glaube, da hat sich in der Zwischenzeit schon jeder so weit mit seiner Filterblase, ob das nun gut oder schlecht ist, ist die andere Frage, aber zumindest informiert, dass die Leute nicht aus allen Wolken fallen und sagen, ach du Kacke, da war wieder eine Attacke, das gibt's doch gar nicht.
Ja, gut, aber gut, genau, das führt ja dazu, dass die Leute inzwischen auch schon abgeschaltet haben, weil so ein Übermaß an Nachrichten da ist, dass sie schon gar nicht mehr irgendwie wissen, was manchmal los ist. Und geiler übrigens noch zu dieser Halbzeitpause finde ich tatsächlich, die Menschen und die Pornhub-Statistik zeigt das ja sehr oft, dass Menschen in der Halbzeitpause eines Fußballspiels, also diese WM-Statistiken, geht der Traffic bei Pornhub hab hoch. Und ja, das finde ich auch äußerst krass, wenn Menschen, die in der Halbzeit von einem Fußballspiel sich noch einen runterholen. Also,
vielleicht ist das Spannungsabbau.
Also irgendwie schaue ich mir vielleicht zu spannende Spiele an oder so, aber irgendwie in der Halbzeit muss ich erstmal meistens rausgehen, Luft holen, runterkommen und würde jetzt nicht mal, also ich schaue auch immer in Gemeinschaft meistens, ich würde jetzt nicht mein bestes Stück auspacken und mir in der Halbzeit kurz so einen keulen, damit ich rechtzeitig nach einer Viertelstunde wieder Fußball schauen kann. Da hört es bei mir, weiß ich nicht, wie man da drauf kommt. Aber das wäre die immer noch besser als die Tagesschau tatsächlich.
Ja, also zwei Sachen dazu. Die erste Sache ist, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, sage ich mal, eher manisches Onanieren auch Teilerscheinung von Depression ist. Und Depression, die Volkskrankheit, ja. Gerade vielleicht bei einer schlechten Halbzeit, wenn die Depression sich dann wieder meldet und man dann quasi die ganze Welt gegen sich sieht, muss man dann erstmal wieder manisch sich in die Hose greifen und sich einen runterholen. Ja. Kann ja sein.
Wahlergebnisse letzten Sonntag erstmal
onanieren.
Heute je nachdem, ob man AfD-Wähler ist. Von Österreich entlassen, erstmal rausholen und sich wieder den Tag schöner machen.
Ich glaube aber, der andere Grund, weshalb die Tagesschau so häufig kommt, ist unter anderem auch deshalb, weil natürlich dein Rundfunkbeitrag, der wird ja auch als Grundversorgung gesehen, beziehungsweise das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ist ja offiziell eine Grundversorgung des deutschen Bundesbürgers. Das heißt also eben wie, sag ich mal, die Möglichkeit online zu sein, gehört auch zu der Grundversorgung. Ja, wenn du arbeitslos bist, wird dir quasi vom Arbeitsamt beziehungsweise vom Jobcenter zu garantiert, dass du online gehen kannst, dass du Internetverbindung hast. Genauso ist es halt letztendlich auch bei deinem Rundfunkangebot der Öffentlich-Rechtlichen und da wird dann natürlich gesagt, wenn es schon Grundversorgung ist, muss es natürlich auch dementsprechend
soll
jeden Tag
kommen.
Soll
nicht eher so ein Pornokanal Grundversorgung sein? Ich finde es gut für so alte weiße Männer, die im Heim sitzen oder irgendwie so, was weiß ich, dieser verlorene Teil der Gesellschaft, Marvin nennt die ja immer Bernd. Mhm. Und da fände ich es schon lustig, dass es so einen öffentlichen Pornokanal gibt, auf dem so, da brauchst du ja wahrscheinlich jetzt nicht so den Hardcore-Shit, aber irgendwas Nettes. Das fände ich, glaube ich, schwierig. Manche Menschen würden wahrscheinlich gerne ihre GEZ zahlen, wenn sie wüssten, dass öffentlich-rechtlich finanzierte Pornos ausgestrahlt werden würden. Gibt's? Für beide Seiten. Ich finde, jede Stunde, eine Stunde kommt eher so für Männer ansprechen, die zweite Stunde kommt für Frauen ansprechend eher mit so Sensual-Zeug
oder Frauen gucken
oder
doch
auch
gar
Fetisch.
Keine Pornos. Frauen gucken doch keine Pornos.
Oh doch, da kenne ich viele. Und das ist ja das, wo ich sage, so, ach, das fände ich einen besseren Sender. Und wenn das öffentliches Rechtliches, also wenn du sagst, hey, ja, das ist ein Service und ich glaube, viele Menschen bräuchten so einen Kanal mit mehr Erotik, so ein bisschen.
Da gibt es eine Folge von Friends, da haben sie zufällig, seppen sie so durch, Joey und Chandler und durch Zufall ist der Pornokanal irgendwie freigeschaltet. Warum auch immer. Und Sie haben aber Angst, wenn sie umschalten und wieder zurück, dass er dann quasi wieder zensiert ist.
Oha.
Für alle jüngeren Zuhörer von uns muss man dazu sagen, damals war es so, dass vor allem von Premiere, der Vorgänger von Sky, den gab es damals ja noch im linearen Fernsehen, bloß dass man dann sein Abo bezahlen muss und dann wurde der Sender freigeschaltet. Davor war es quasi nur der Ton und ansonsten so ein schwarz-weiß Gekräusel, das man nicht wirklich identifizieren konnte. Und
stimmt, da habe ich auch manchmal reingeschaut in den Kräuselkanal.
Genau, der Kräuselkanal. Und wie gesagt, man konnte ein Hörspiel aus jedem Film machen, aber man konnte letztendlich nichts sehen. Und abends dann, wie gesagt, lineares Programm. Das heißt also, da gab es kein Video on Demand, keine Auswahl, was man jetzt gucken will. Also war es natürlich klar, dass dann so in den in den Nachtstunden dann letztendlich auch da der Softporno-Bedarf gefüllt wurde. Und ja, da dementsprechend dann auch im öffentlichen, also im normalen Fernsehen quasi eigentlich auch zumindest das Sexhörspiel verfügbar war. Und beide stoßen dann letztendlich auf so einen Pay-TV-Sender, der aber halt freigeschaltet ist durch Zufall und haben, wie gesagt, Angst, da wegzuschalten. Also sitzen sie, was ich sehr komisch finde für eine Sendung wie Friends, die ja doch sehr, sehr weichgespült in vielerlei Hinsicht war. Also bei Friends
diese Serien, wenn dann jemand Sex hat, dass man nie irgendwas sieht, die Schauspieler grundsätzlich nur ihre entweder die Bettdecke über ihren Brüsten oder irgendwie sonst was. Das ist nicht mal das,
sondern auch so.
Oder mit BH-Sex an.
Da kommt ja jetzt vom Hundertsten ins Tausende. Das Ding ist bei Friends gewesen, dass die ein Gegenkonzept zu eher, sag ich mal, sehr roughen Sitcoms sein wollten, eben wie halt Al Bundy oder dann halt damals Seinfeld. Seinfeld hat eine sehr, sehr kritische Gesellschaft gezeichnet, eine sehr zynische Gesellschaft letztendlich gezeigt. Ein New York in den Anfang der 90ern, das in der Wirklichkeit auch sehr gefährlich war, sehr viel.
Die waren ja eher 30 und die Friends waren 20. Also die Friends haben ja, glaube ich, die 20s angesprochen, so die 20er Jahre Menschen meistens. Ja. Und Seinfeld war ja schon, als er älter war, war schon, also da müsste schon 30, Anfang, Mitte 30 gewesen sein.
Naja, und hat dann letztendlich ein Bild von New York gezeigt, wie es halt damals war. Damals in Wirklichkeit war ja in New York letztendlich so, dass da auch sehr hohe Mafia-Aktivität gewesen ist. Und ich glaube, es war Giuliani, hat dann mit sehr, sehr starken Razzien und mit einer starken
Zero Hand, Tolerance und so.
Genau, hat dann dafür gesorgt, dass quasi New York eigentlich das ist, was es heute ist. Also dann, sag ich mal, im Vergleich dann auch die Kriminalitätsrate und so weiter und so fort runterging. Und da sieht man letztendlich, da widerspiegelt sich so in den Sitcoms dann auch der gesellschaftliche Geist und der politische Geist, weil Friends letztendlich ganz anders als Seinfeld eben nicht dieses sarkastische, dieses zynische Gesellschaftsbild gezeichnet haben, sondern das sind so Typen, die sitzen im Kaffeehaus, die sind jung und dynamisch. Und
die haben wie so ein Katzenleben. Die, wenn die fallen, landen die immer auf ihren Pfoten.
Genau, genau. Und
ich glaube, und bei Seinfeld hat zum Beispiel, wo dann halt immer schon ein bisschen, dass seine Scheiße auslöffeln musste, auch über mehrere Folgen.
Ja.
Und es länger gedauert hat, George Costanzo, der hat ja öfter mal Scheiße gebaut.
Ja.
Und der musste schon viel, sag ich mal, von seiner eigenen Fehler auch so irgendwie löffeln, sag ich mal.
You see, right now I have relationship George, but there is also independent George. That's the George you know, the George you grew up with. Movie George, coffee shop George, liar George, bawdy George.
I love that George.
Me too. And he's dying, Jerry. If relationship George walks through this door, he will kill independent George. A George divided against itself cannot stand.
Und das ist schon realistischer am Leben dran, weil bei Friends war eine Folge was schlimm und ein Missverständnis und meistens ist es dann doch schnell aufgelöst worden, fand ich so, dass dann wieder alles okay war und
genau, und das Schöne wurde darin auch gezeichnet, dass es zum Beispiel keine Schimpfwörter gab bei Friends, die wurden dann immer umschrieben und nicht mal der Mittelfinger wurde gezeigt, da haben sie sich dann einen Code ausgedacht, also quasi so eine Ausweichgeste, indem sie einfach nur die Fäuste zusammengehalten haben, so als Code für fick dich und haben aber nicht niemals den Mittelfinger gezeigt und da zeigt sich letztendlich dann schon so der Unterschied und wie gesagt, deswegen eigentlich auch relativ derbe für Friends-Verhältnisse, dass sie dann quasi gezeigt haben, wie die zwei, also Chandler und wie Joey, da den ganzen Tag vor der Glotze hocken und Pornos gucken und dann nicht wegschalten. Und das ist das eigentlich, was ich sagen wollte. Das hat die beiden dann aber abgestumpft. Also die konnten dann irgendwann nicht mehr Pornografie gucken und waren dann sowas von übersättigt mit Pornos, dass sie dann einfach wirklich dann irgendwann gesagt haben, nee, jetzt müsste man langsam mal ausschalten, weil ich kann es nicht mehr sehen.
I was just at the bank and there was this really hot teller and she didn't ask me to go do it with her in the vault. Same kind of thing happened to me.
woman pizza delivery guy comes over, gives me the pizza, takes the money, and leaves.
What, no, like, nice apartment, bet the bedrooms are huge?
Nothing!
You know what? We have to turn off the porn.
I think you're right.
Und deswegen finde ich, um meinen Argumentationskreis zu schließen, sollte in der Grundversorgung auch keine Pornografie für das entsprechende.
Aber das ist ja, weil sie es exzessiv betrieben haben. Ja, ja. Wenn sie mal wegschalten hätten können und wüssten, der Horrorkanal ist immer da.
Du weißt doch, wie es ist. Wenn der in einen Kasten Bier hinstellt, dann trinkst du nicht jeden Tag mal ein Gläschen Bier.
Wie sondern so ein Hund, dem man 5 Näpfe hinstellt.
Ja, du weißt doch genau, wie das mit den Ratten gewesen ist. Du hast eine Ratte und die drückt in ein Rattenexperiment und die drückt einen Knopf und da kommt entweder was zu essen raus oder die drückt einen anderen Knopf und ihr Sexualzentrum wird stimuliert, sodass sie dann quasi jedes Mal, wenn die Ratte gedrückt hat, durch Stromschläge oder was weiß ich, also durch Stromimpulse, einen Orgasmus gekriegt hat. Was haben die Ratten gemacht? So oft
auf den Satisfier angemacht.
Den Satisfier so oft angemacht, bis sie gestorben sind, weil sie nämlich nichts mehr gegessen haben und nur noch auf den Sexknopf gedrückt haben.
Echt? Die Ratten sind gestorben?
Ja, ja.
Lieber Fick als...
Lieber den Orgasmusknopf drücken, als sich quasi ernähren. Und so ist es halt letztendlich. Da ist der Mensch, die Ratte quasi. Ich glaube nicht wirklich, dass da viele Leute noch irgendwie, also die halt vielleicht auch da anfällig für sind, ihr Leben auf den Griff bekommen würden, wenn sie rund um die Uhr freien Zugang zu Pornos haben. Was ja aber auch eigentlich der Fall ist.
Hast du ja doch.
Also heutzutage. Weil es war früher natürlich nicht so. Also wir reden jetzt hier so von den 90ern, wie gesagt.
Ja, da hast du dir auf Sexwerbungen einen runtergeholt und
Frau Dr. Müller.
Und DSF Sportclips.
Ja, ja. Die waren dann schon später. Früher war es wirklich nur, die rufen mich an Geschichten, ne?
Ja, ja. Und Vox hat eine Zeit lang mal auch Hentai, also Softcore Hentai gezeigt.
Echt,
dieses, für die das nicht wissen, was Hentai ist, es ist animierter Porno.
Ich habe eine lustige Geschichte.
Ja, da habe ich auch eine. Im Schlafraum hatten wir das ja. Bukake, glaube ich. Wo hatten wir das denn? Wir hatten irgendwie uns gefragt mit Bukake, dass das irgendwo herkommt, dass das französisch ist.
Ein Blumenstrauß, haben wir gesagt, an Gefühlen oder einen Blumenstrauß angeboten.
Ein Bouquet und ein Bukake, Bouquet und genau. Bukake ja, gesagt, irgendwie ja. So. Habe ich nachgeschaut, den Wikipedia-Artikel, woher Bukake kommt.
Ja.
Und da fand ich schon witzig, dass es tatsächlich in Japan erfunden wurde.
Natürlich.
Denn es, wo sonst? Denn da gibt es auch so eine genaue Aussprache, warum auch immer. Das gibt einen Wikipedia-Artikel.
Bukake oder irgendwie sowas.
Ja, genau, Bukake. Jetzt einen genauen Wikipedia-Artikel und es wurde von den Japanern erfunden, was super witzig ist. Weil man ja Geschlechtsteile in Japanisch nicht zeigen darf und man musste dann quasi doch irgendwie was toppen oder was so den Nerv kitzelt, wenn man keine Yonis, wie man im Neudeutschen sagt, zeigen darf. Und deswegen haben sie dann Bukake quasi erfunden, dass da doch noch irgendwas Schmutziges kommt sozusagen.
Dass da was durchs Bild fliegen kann quasi.
Genau.
Das habe ich aber rausgeschnitten dann aus der Folge, weil es einfach eine Fehlinformation war. Behauptet in der Strafraumfolge, dass Bukake übersetzt Trichter heißt, weil die Mädels dann öfters mal mit Trichter den Samen dann sammeln, um ihn dann gebündelt quasi zu verspeisen. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Da bin ich einer Fehlinformation aufgesetzt. Deshalb habe ich es dann auch rausgeschnitten. Und Bukake heißt er übersetzt. Du bist gerade am Wikipedia-Eintrag. Mhm. Ja, was ist das nochmal?
Von der Etymologie her ist das auch sehr witzig. Heißt es im Japanischen Bukakeru. Und es ist so Wasserspritzen, heißt es übersetzt.
Aha.
Genau, das wird aus zwei Verben, Butsu und Kakeru, zusammengesetzt.
Vielleicht machen wir mal...
Butsu bedeutet wörtlich schlagen, ist jedoch in diesem Zusammenhang ein verstärktes Präfix wie in Butamangeru, total überrascht, oder Butchigiri, überwältigend, gewinnen. Kakeru bedeutet in diesem Zusammenhang spritzen oder fließen. Wir machen hier schon wieder so einen lustigen Bildungspodcast, aber jetzt...
Vielleicht machen wir dann mal irgendwann mal, wir müssen uns ja auch an der Stelle nochmal immer wieder ab und zu mal auf die Metaebene begeben, denn bei einer Pilotfolge, da sitzt natürlich noch nicht alles. Wir müssen uns noch ein bisschen eingrooven und gucken, was am besten für uns beide funktioniert. Wir springen jetzt natürlich sehr stark wir hoppeln quasi durch die thematische Landschaft. Ob wir es dann vielleicht nicht doch irgendwann mal ein bisschen mehr bündeln. Ich habe mir zum Beispiel einfach nur so aus Spaß ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich eigentlich gerne reden würde, aber jetzt sind wir so im Gesprächsfluss gewesen, dass man da halt einfach nicht hinkommt. Vielleicht irgendwann später machen wir mal ein Porno-Spezial.
Genau, ja, ihr habt ja gemerkt, jetzt ging es von Beleidigt sein und Weichei-Gesellschaft zu Bukakeru.
Du warst bei japanischer Pornografie, ich war noch bei der damaligen TV-Werbung, die für uns Jugendliche gerade in der Pubertät herhalten musste als Pornografieersatz, wenn man sich quasi schon satt gesehen hat an solchen Sachen wie Lady Chatterley oder Emmanuel. was damals dann auf Kabel 1, Vox und RTL 2 lief. Bei RTL 2 explosiv die Reportage über die Swinger-Gesellschaft in Deutschland. Das sind dann so quasi die, das sind die Ersatzpornos gewesen.
Softcore eigentlich noch produziert, also wo man quasi eine Pornoszene sieht und immer nur Pornosachen drin sind, aber man sieht nie Geschlechtsteile.
Ich glaube, das kommt in, das wird dann am Set in einem Atemzug dann immer noch parallel produziert. Also bei den Sets, die quasi noch halbwegs professionell sind, wo man mehr als nur einen Kameramann hat, ich glaube, da wird ein zweiter abgestellt, der dann aus einem Winkel filmt, wo man nicht die Penetration sieht und wo man dann vor allem dann nochmal den Cumshot beziehungsweise dann das Ejakulat damit verdeckt oder beziehungsweise rauslässt, indem man dann nochmal einen Fake-Orgasmus ganz am Ende dann nochmal hat. Also da kommen dann die Fluffer nochmal nach dem eigentlichen Ejakulieren ins Gesicht der Frau, was ja ein beliebtes Abschlussplädoyer vom jeweiligen ist.
Ich würde gerne der erste Typ treffen in der Geschichte der Menschheit, der das gemacht hat. Wäre noch so ein
Ding. Du würdest ihn gerne treffen oder dich für ihn treffen lassen?
Nee. Würde ich mal gerne wissen, so, was die Motive waren, ob er irgendwie, was er sich dabei gedacht hat. Der erste Mann, der einer Frau sein Ejakulat ins Gesicht verteilt hat, hätte mich doch interessiert.
Der so sagt, Leute, wisst ihr, was eine richtig gute Idee ist?
Ja, ja. So, also mit so einer Zeitreisemaschine reise ich so lang zurück, bis das erste Mal in irgendeinem Buch dieser Terminus fällt und dann finde ich den und frage ihn mal, was er sich dabei so gedacht hat und ob das vielleicht gar nicht so frauenverachtend war, wie er das vielleicht gar nicht gemeint hat. Vielleicht ist er fehlinterpretiert worden.
Was ihn da durch den Kopf geschossen ist, ja, beim Ejakulieren.
Und das die überrascht war, die erste Frau, die diese Ladung ins Gesicht geschossen bekommen hat. Ja. Ich würde gerne Zeitzeugeninterviews machen.
Ich glaube, die werden da schon drauf vorbereitet. Also so eine große Überraschung wird es da nicht gewesen sein. Na, die Frage ist bloß, ob er dann in dem Moment noch genug Blut im Kopf gehabt hat, um sich zu überlegen, dass er eventuell daraus Copyright macht oder sich die Rechte am Cumshot sichert. Weil bei so viel Ejakulat, da wirst du wahrscheinlich reich, ja.
Ich habe ja auch tatsächlich mal eine Frau, also ich kenne eine Frau, ich weiß tatsächlich, das ist eine andere Geschichte, ob die noch lebt gerade,
okay.
Ist irgendwie vermisst in China, keine Ahnung, ganz komische Geschichte, kommt auch hier aus Halle um Ecke und irgendwann mal ist dann doch ein Porno aufgetaucht, den ihr Freund so ins Internet gestellt hat. Es war so ein bisschen schon ein Traum von mir, dass ich mal, also jemanden online aus Versehen sehe, der so, ja, wo Porno von einer Person existiert, wo du es nicht so wusstest.
Aber quasi, das ist doch etwas, was schon jeder mal gemacht hat, wenn er auf solchen Seiten gewesen ist, dann immer erstmal die Heimatstadt einzugeben.
Das stimmt tatsächlich, ja, da findest du aber selten irgendwas.
Na, meistens die Kombination aus irgendwie German Amateur und dann noch irgendwas.
Ah, genau, Couple. Irgendwie sowas, genau, weil man dann die Hoffnung nämlich, glaube ich, auch tatsächlich trägt, dass quasi da irgendjemand, den man kennt. Mir ist es tatsächlich schon passiert, dass es dann nicht so, das ist doch hier, oh, krass. Und ja, war schon krass. Ich habe tatsächlich dann aber das ehrenhaft gemacht und ihr den Link geschickt und gesagt, du, ich glaube, du solltest dich vielleicht mal beschweren, dass hier Material auf dieser Plattform ist.
Das ist eigentlich gar nicht,
man sie noch über Facebook erreichen.
Das ist gar nicht mal so ein lustiges Thema, weil da ja viele auch wirklich Probleme damit haben. Ja, ne?
Revenge-Porn ist jetzt nicht gerade irgendwie nett.
Das geht dann rum, gerade vielleicht noch bei Leuten, die eventuell, keine Ahnung, 18 noch in der Schule sind oder sonst irgendwas. Ja, dann,
oder jünger.
Naja, gut, dann sind wir schon im Darknet-Bereich.
Ja, ja, aber nee, auch gerade über WhatsApp wird das geteilt.
Ach so, über WhatsApp, ja.
Also so, über WhatsApp teilen sich, quasi irgendein 16-jähriger Bengel hat keine Ahnung, teilt es mit seiner WhatsApp-Gruppe und dann hat es die ganze Schule, wie du hier im H&M vögelst. Da ist tatsächlich so ein Fall, gibt es da irgendwie,
Wenn
ich gelesen habe, wo dann der eine, das ist sein Kumpels und der hat es dem und hat die ganze Schule das Video gehabt, wie er da das Mädel hier.
Deswegen Tipp an alle jüngeren Zuhörerinnen oder Zuhörer, ist ja egal, mit wem das dann gemacht wird. Bei solchen Sachen immer drauf achten.
Nicht teilen.
Eigentlich auch nicht unbedingt filmen.
Nee,
weil
es sieht nicht gut aus meistens.
Es sieht nicht gut aus, gerade so mit Handylicht. Das sieht immer so ein bisschen aus wie am Tatort. Und das muss nicht sein. Damit
fordert euren Pornokanal. Die Professionellen, die investieren da Geld in 4K-Kameras und ihr mit eurer kleinen, schnuddeligen Samsung A sonst was Kamera. Nee, und mit einem wackeligen Bild. Also da bin ich Ästhet.
Naja, das ist ja eigentlich die Kunst, also das, was man ja immer, sag ich mal, was Kulturbanausen quasi an Picasso oder sonst irgendwas kritisieren, zu sagen, ja, hier so ein Rechteck, so ein blaues Rechteck, das kann ich aber auch malen. Nee, die Sachen, die sich nach Amateur, POV und so, die danach aussehen, das ist natürlich von Leuten gemacht, die aber trotzdem genau wissen, wie man ein Licht setzt. Das siehst du dann spätestens dann, wenn immer jemand versucht, mal wirklich ein Amateurding zu drehen, dann sieht es nämlich auch scheiße aus. Ja?
Das ist ja, manche machen das ja sogar sogar als Kunststil, sowas zu machen.
Ja,
also das quasi die Kunst, das amateurhaft wirken zu lassen, ist
Gonzo.
Die eine Geschichte.
Gonzo.
Ja, so in die Richtung. Und dann aber auch diese hochqualitativen, da ist ja unzähliges Equipment. Das sind ja, ich war jetzt noch nie an einem Pornoset, aber da kann mir schon vorstellen, dass da sehr viele Lichtstrahler sind und das und jenes. Dann ist Make-up. Und
wird immer weniger, muss man sagen. Also die Pornoindustrie leidet ja tatsächlich durch die kostenlose Verbreitung übers Internet. Auch den Anspruch, habe ich gelesen, also der Anspruch an Pornografie ist auch von den Nutzern, hat sich geändert. Früher waren das halt hochklassige Produktionen, die wurden halt auch verlangt. Ja, Leute wollten natürlich dann irgendwelche Filmadaptionen sehen, den Herkules, wie er da reinlunzt oder sonst irgendwelche biblischen Figuren, die dann vielleicht immer in sexuellen Posen gezeigt werden.
Und auch immer mehr, das hat ja gar keine, hier neulich habe ich nämlich ein sehr tolles, witziges Video geschickt, was keinerlei Beachtung in unserer Gruppe gefunden hat, nämlich die Porno-Parodie von den Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja, solche Sachen. So, ja. Ja, gibt's alles. Was ich nur sagen wollte ist, die Nachfrage wurde gesteigert hinsichtlich Amateurpornos oder Pornografie, die letztendlich nach Amateur aussieht, wo die Leute quasi auch der Bäcker von nebenan sein können oder die Friseurin oder sonst irgendwas. Also einfach, ich glaube, das liegt daran, dass die Leute so dieser Fantasie frönen wollen, dass jederzeit der sexuelle Kontakt mit jedem möglich ist. Und das ist natürlich im Hochglanzsektor, wenn die Leute toll ausgeleuchtet sind, Make-up haben, Waschbrettbauch haben oder sonst irgendwas, natürlich nicht der Fall.
Ich wollte auch nochmal unbedingt, weil ich das ja auch gesagt habe, so, also das war ja auch einleitend eine der Dinge, ich gesagt habe, dass diese Leute nicht
einleitend.
So viel, einleitend, habe ich ja schon gesagt, dass so gewisse Leute für mich nicht aussehen, als ob sie Spaß haben. Und da, ich habe noch nie mit so einer Hardcore-Feministin oder sowas geschlafen oder so einer Influencerin, die so Sachen macht wie Tantra-Kreise und Yoni-Eier-Zyklen und so eine Geschichten.
Was
weiß ich, die schieben sich diese Yoni-Eier, also das sind Yoni-Eier, das sind so ein Kristallstein oder sowas und den schiebt man sich rein und trainiert den ganzen Tag damit. Ich bin da kein Experte, ich mache wahrscheinlich wieder eine Simplifizierung dieser ganzen Geschichte, aber es gibt solche ganzen Sachen wie Mondzirkel und was weiß ich, und ich würde ja also mit so jemandem mal gern schlafen auf so einer objektiven Basis, also jetzt nicht dieses Leidenschaftliche, einfach so mal objektiv sehen, haben die denn überhaupt Spaß dabei? Ich kann es mir so schwer vorstellen, so sich komplett fallen zu lassen und zu genießen, weil dann immer irgendwas ist.
Du meinst dieses ganze Verkopfte, dieser verkopfte Alltag. Ja, ich glaube, ich weiß, ich kann es ja nicht sagen, ob das wirklich irgendwie letztendlich hinderlich ist. Man sollte, glaube ich, zu viele Sachen auf nicht zu zerdenken. Man sollte natürlich immer mit Selbstreflexion und auch mit Rücksicht auf den anderen an gewisse Sachen rangehen. Aber manchmal ist auch weniger einfach besser. Das Animalische, ja, quasi die Ratte, die dann auf den Knopf drückt, hat natürlich manchmal den Nachteil, dass man einfach dabei verhungert. Aber vielleicht nicht immer ist, sich quasi gehen zu lassen, immer die schlechteste Option. Ja,
wir sind ja auch keine Ratten.
Da wollte ich dir übrigens noch, das war noch mein lustiger, wegen apropos sich gehen lassen und 90er Jahre Telefonsex-Werbung, wie gesagt, nochmal ausführen für Leute, die sich vielleicht damals nicht damit auseinandergesetzt haben.
Es gibt immer noch Telefonsex-Hotlines.
Es ist sehr merkwürdig, dass es das immer noch gibt, weil Pornografie ist jetzt mittlerweile so inflationär irgendwie zugänglich und kostenlos, da verstehe ich es auch nicht. Gut, jetzt sind natürlich Videotheken längst Geschichte, also kaum mehr vorhanden. Als die Übergangsphase war zwischen Videotheken und Video-on-Demand, halt Online-Plattformen wie zum Beispiel Netflix, Amazon und so weiter und so fort, bin ich auch noch gerne mal in die Videothek gegangen. Könnte dann irgendwann mal später ein Thema sein für unseren Podcast Alte Weiße Männer, weil nichts sagt mehr Nostalgie wie Videotheken. Und bin den schlimmeren Gang gegangen, nämlich das Video bzw. die DVD zurückbringend und stand dann noch an der Theke und habe mich dann mit der Verkäuferin unterhalten über diverse Filme, über dies und das. Und da huschte dann, da gibt es dann immer diesen abgesperrten ab 18 Bereich, huschte
so
dann.
Mit so einem Vorhang.
Ja, mit so einem Vorhang oder beziehungsweise direkt mit so einer Tür. Da ist dann auch meistens die Theke dann so nach hinten noch gespiegelt, dass man damit quasi mit seinen Sexfilmen dann nicht direkt nach vorne kommen musste. Natürlich auch aus Jugendschutzgründen, sondern da konnte man dann immer hinten eine Glocke läuten und da musste dann mal ganz kurz die Verkäuferin nach hinten schwinden und dann da was ausleihen. Und die Leute sind dann immer gleich mit der Tüte direkt rausgegangen. Aus dem hinteren Bereich. Und in dem Moment, als ich mich da mit so einer Frau unterhalte oder mit der Verkäuferin unterhalte, kam ein doch sehr älterer Herr dann aus diesem Bereich. Also ich hätte ihn dann so, also graue Haare, leicht gebückte Haltung. Also ich habe ihn schon so auf plus 60, fast schon 70 geschätzt. Und da kam mir die Frage, wie kann es eigentlich sein, habe ich sie da auch da gefragt, dass man auch in den heutigen Zeiten bei so einem Zugang einer Welt der Pornografie dann immer noch in die Videothek läuft und sich da quasi einen Film ausleiht.
Das ist auch für die ganze Generation, würde das ja heute gar nicht mehr funktionieren, weil die ja eh skippen. Bei ihren YouTube-Videos, bei ihren Porno-Videos wird ja tatsächlich extrem quasi so geskippt an die perfekte Stelle, die dir passt, und du schaust ja gar nicht mehr die ganzen Sachen an. Wobei ich schon zugeben muss, dass ich mir gern die Interviews am Anfang manchmal gebe. Diese längeren Interviews in diesem Casting-Porno-Genre.
Die Entstehung der Situation.
Naja, das sind ja so Interviews einfach, und ich weiß immer gar nicht so, ob das alles so recht ist. Aber ich finde manchmal sehr lustig, so was die Geschichten angeht oder so. Die erzählen ja schon so ein bisschen irgendwas. Interessiert mich auch tatsächlich sehr. Was
da bist du open-minded, was das betrifft.
Ich schaue mir zum Beispiel auch total gern den YouTube-Kanal von Lia Louise an. Das ist eine My Dirty Hobby-Plattform Pornos. Das ist ja auch nämlich so witzig, dass es da auch so eine Transformation gegeben hat.
Wie sind wir jetzt eigentlich?
Weiß ich nicht.
Wie wieder auf Porno,
heute Porno gekommen.
Ja. Das ist genau wie mit der Ratte. Ja, wenn du einfach den Kopf abschaltest, irgendwie landet man dann plötzlich bei Porno. Wenn ich mir keinen roten Faden aufgeschrieben habe, nicht thematisch einen 5-Punkte-Plan, man kommt immer auf Porno.
Ja, genau. Das sind so die 5 Stufen von Kevin Bacon. Wann landest du bei Porno? Aber ich schaue mir da tatsächlich gerne die Interviews an, und ich hatte ja mal auch echt eine Reihe. Also ich hatte mir wirklich mal einen Podcast geplant, wo ich nur mit Pornostars quatsche, aber nicht über die sexuellen Sachen, die sie sonst, sondern welche Stellung findest du geil, sondern so wirklich allgemeine Fragen, so eher mal so ein richtiges Profilinterview.
Ja.
Hatte ich mal eine Zeit lang mir überlegt, weil es mich total fasziniert, auch quasi, wenn Menschen ihren Körper sozusagen verkaufen, weil das ja schon eine sehr hohe Hemmschwelle haben muss, und solche alternativen anderen Leben, die faszinieren mich dann auch schon, und auch gerade vielleicht, weil es so ein bisschen noch provokant ist, wo man so ja, doch, ein anderes Leben führt. Also wenn du auf so einer Dinnerparty oder hier, wenn ich nächste Woche beim Pferderennen bin, dann jemand dabei habt, der sagt, er ist Pornostar oder Pornodarstellerin, dann rümpft man da schon mal noch die Nase und so. Solche alternativen Lebenskonzepte interessieren mich dann schon.
Also ich frage mich dann immer, wie der Weg bis dahin gekommen ist. Aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es ja doch meiner Meinung nach dann doch schon eine ganz schöne Überwindung sein muss, sich in so einer Situation ablichten zu lassen und dann den Zugang für die gesamte Welt eigentlich zu ermöglichen, weil du weißt ja nicht, wer am Ende dann irgendwie drauf geht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, was ich mich jedes Mal dann dabei frage, ist, ob die Leute dann irgendwann mal, nicht jetzt nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht so in 10, 20 Jahren, wenn sie sich dann, du kannst es ja nicht ewig machen, theoretisch, man hört ja immer auch gerade so von Pornostars beziehungsweise Leuten, die halt wirklich sehr stark im Business sind, die müssen dann irgendwann mal aufhören, weil die kaputt sind, gerade die Frauen. Mhm. Jetzt nicht unbedingt nur körperlich, sondern vor allem auch mental, weil auch da viel mit Alkohol, viel mit Drogen, ne? Du musst dich dann irgendwie überwinden, du musst auch Dinge machen, die dir vielleicht gar nicht gefallen.
Weil du wund bist.
Ja, genau. Hört man ja auf. Also irgendwann hörst du dann auf und fängst dann vielleicht an, in Anführungsstrichen bürgerliches Leben zu leben, machst dann irgendwas anderes, noch eine Umschulung oder gehst zurück auf deine Ausbildung, die du mal irgendwie gehabt hast, hast dann ein Kind, und irgendwann, ob du dir dann überlegst, du weißt ganz genau, diese Dinger sind für alle, das Internet vergisst nie, die Dinger sind für alle Ewigkeiten verfügbar, mein Kind wird vielleicht irgendwann mal selber im Alter sein, wo er sich dafür interessiert, wird dann auf Videos stoßen, wo seine Mutti da sich da von 10 Männern umgeben.
Das wird ihm noch nicht mal, darauf wird er nicht selber stoßen, sondern zufällig würde ihm das seine Schulkameraden zeigen, weil der schmierige Vater beim Elternabend die Olle erkannt hat und dann sagt, ja, komm mal hier, was da hier die Mutter vom Sören hier, guck dir mal das
vom
an.
Vom Sören.
Ja, aber was wir mal tatsächlich vielleicht machen könnten für die Zukunft, ich könnte ja mal Lia einladen, ich quatsch mit der öfter bei Instagram.
Ja.
Und die hatte mal Bock, auch bei dem Format mitzumachen, wenn sie mal Lust hat auf ein Interview oder so, dass wir sie hier irgendwie zuschalten und uns darüber in einer der zukünftigen Folgen mal irgendwann mit so jemandem dann unterhalten. Hätte mich schon immer interessiert, da mal so ein tiefergehendes Profilinterview mit jemandem zu machen, der grenzwertige Sachen hat. Also grenzwertige Sachen macht.
Was ich eigentlich noch ursprünglich sagen wollte, und jetzt hoffe ich, dass ich mal diesen Gedanken
zu Ende führen kann. Mal zu Ende.
Und zwar in meiner, wie gesagt, Sturm- und Drangphase, damals, als man seinen eigenen Körper entdeckte, hatte ich noch ein Hochbett und einen Kumpel zu Besuch, der Mitschüler von mir war, und dann lief dann letztendlich auch diese Telefonwerbung, diese Sexwerbung. Sexwerbung in Anführungsstrichen, viel passiert da ja nicht wirklich.
Verbalerziehung am Telefon. 11879, erbitte Erziehung. Mach die Hose auf, den Rest mach ich. 900, 900. 22088, hier wird's mit dem Mund gemacht.
Im Zuge unserer, wie gesagt, hormonellen Veränderungen überkam es uns wie die Ratte, und wir wollten unbedingt den Knopf drücken, und dann musste man das irgendwie handhaben und regeln. Man hatte damals ja nur einen kleinen Fernseher, der unten dann stand, und dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, weil ich hatte nur ein Bett, und wir waren halt einfach, wir waren so open-minded, dass wir gesagt haben, es ist jetzt auch für Mitschüler nicht so schlimm, das war relativ groß, das Hochbett, dass man dann der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite schläft. Da musste man nicht wahrscheinlich irgendwie eine Schlafcouch oder sowas aus. Und dann haben wir gesagt, so, wie machen wir das jetzt mit der Onanie? Und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn ich hier schon ein Hochbett habe, dann kann man das ja direkt ausnutzen. Das heißt, ich stand dann unterm Bett, er war dann auf dem Bett. Und dann also, sag ich mal, wurde handgreiflich bei sich selbst. Und dann hat man dann hochgerufen und schon fertig. Der andere, oh, noch nicht ganz, du schon, ja, ja, jetzt langsam. Okay, alles klar, warte noch so lange, bis du fertig bist.
Tipptopp, hier ist ein Tempo.
Nee, da war man schon besser organisiert. Also das war schon letztendlich schon am Start.
Aber da hattest das, du schon deine erste Sockenfreundin.
Da hatte man sich überhaupt keine, nee, das habe ich nie gemacht, nie in die Socke onaniert, weil das kriegt ja die Mutter raus, wenn sie die Socken wäscht. Also da ist, glaube ich, keine Mutter so naiv, dass wenn die Socke steinhart ist, ja, dann sich denkt, oh, du bist ganz schön viel Fußpilz, ne? Nee, also so clever war man damals schon. Aber das war so damals für uns irgendwie überhaupt kein Problem. Klar, also im Nachhinein, da hat man sich schon gedacht, oh, man hätte es vielleicht besser organisieren können. Ich erinnere mich noch an eine Silvesterfeier, war es, glaube ich, mit Freunden zusammen. Und da hatte einer von denen tatsächlich ein Hardcore-Porno auf VHS. Und wir alle zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war es halt schwierig, an solche Ressourcen ranzukommen, weshalb das natürlich dann gehandhabt wurde wie, ja, keine Ahnung, die Bundeslade. Ja, letztendlich, also ein ganz besonderer Triumph, das dann am Ende in den Händen zu halten. So sah man dann wahrscheinlich auch aus wie Indiana Jones, als wir dann die Bundeslade geöffnet haben. Oder die Nazis bei Indiana Jones. Und dann und wir waren irgendwie zu sechst oder sowas. Und dann ist halt einer nach dem anderen so, ins Kinderzimmer, ins Jugendzimmer von meinem Kumpel gegangen. Der hatte auch ein Hochbett, wahrscheinlich vereint das dann. Ja. Und hatte bei seinem Hochbett oben einen Fernseher, was total exquisit war. Und da auch noch letztendlich ein VHS-Rekord. Und wo normalerweise eigentlich nur die WrestleMania VHS drin rotierten. Und da hat dann jeder sich dieses Video angeschaut und dazu onaniert. Und ist dann einen nach dem anderen dann aus dem Zimmer gekommen, gesagt, fertig, der nächste bitte. Und hat er die alle dann wichsen lassen in seinem Zimmer, einfach weil wir einfach nichts anderes hatten. Da war man dann in so einer Gemeinschaft drin, in der man einfach sich gesagt hat, aus empathischen Gründen kann ich das jetzt völlig nachvollziehen, dass diese Hardcore-Porno auf VHS letztendlich genutzt wird von meinen Freunden, um sich einfach zu erleichtern.
Was uns mal passiert ist, mir und meinem Bruder und auch meinem Nachbar damals, dass wir die Zeitungen wegbringen mussten und unsere Mutter dazu uns gezwungen hatte, in den Papiercontainer da das Ganze zu werfen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich noch vorher in den Papiercontainer reingeschaut und da war dann ein ganzes Arsenal an Blitzilu und Pornografie-Zeug.
Ah, die Blitzilu, ja.
Für die nicht wissen, was das ist, sind so Porno Heftchen, die in der obersten...
Soft? Ja, ja, man sieht Genitalien. Ja, aber keine Penetration, keine Erektion.
Oh doch, da hat man auch Penetration gesehen.
Was?
In manchen habe ich da Penetration gehabt.
Da hast du dir gewünscht.
Glaube ich. Nee, da hatte ich das schon so, aber es sah jetzt nicht so geil aus. Tschechisch-Niederklassisch würde ich das mal nennen. Und dann waren das irgendwie 300 Heftchen, die wir da rausgeholt haben. Daher würde ich dir sogar widersprechen mit diesem Übersättigung, weil ich habe da keine Übersättigung festgestellt, an diese Heftchen durchzublenden. Auch die ganzen Stories sind mein Bruder und mir lachen heute noch über dieses, da sind ja so Gruselstories drin, irgendwie so Homo-Baggerfahrer tötete 50
so,
Kinder.
Ja, das war aber der Teil, wo sie dann versucht haben, noch so ein bisschen journalistisch neben dem ganzen Sexkram dann irgendwie noch
zu
wirken.
Ja, aber das ist halt so geistert, da waren so gerade, also das würde mich jetzt nicht anhören, da steht auf der einen Seite noch eine Nacktsche und auf der anderen Seite ist dann irgendwie Baggerfahrer tötet Kinder.
Ja, oder so, AIDS-Bambi oder so.
Ja, irgendwie so genau, Super-AIDS.
Super-AIDS.
Ja, genau.
Let's Illu, ein Knüller jagt den nächsten. Neues von der Sexmesse. Sechs Spielzeug im Test. Entsetzlicher Schock. Baby ohne Unterleib geboren. Jetzt wird's lecker. Heiße Oralsexspiele. Blitzilo, die haut um.
Sowas in die Richtung und oh Gott, ich erinnere mich noch an diese Stories immer, die waren so schrecklich. Das ist so wirklich so, Mutter gefriert ihre 10 Kinder ein. Nachbarschaft hat es nie bemerkt.
Aber das ist so eine Erfahrung, die wir wirklich alle kollektiv jetzt unabhängig von, ob wir uns gekannt haben oder nicht, also oder auch unabhängig von der jeweiligen Region. Ich meine, du bist ja woanders aufgewachsen als ich.
Blitzilo ist in ganz Deutschland gleich scheiße gewesen.
Blitzilo, aber überall, jeder hat so Blitzilo gegriffen. Ja. Das war aber auch noch in Zeiten des Prinz. Mm, ja. Da war das quasi noch ein bisschen verbreiteter. Das war dann quasi immer die Mutprobe schlechthin, da in den Laden zu gehen und sich dann tatsächlich so eine Blitz-Ilo aufs Band zu legen.
Ne? Also was ich hab, das Foto muss ich dir ja auch zeigen.
Eine Coupé.
Ja, das Foto muss ich dir mal zeigen, einfach weil es so geil ist. Und das habe ich mir damals fotografiert. Da war ich in Jena anno 2012 und war da im Kaufland und habe dann so einen kleinen Jungen gesehen, der mit der Selbstverständlichkeit und was weiß ich, ich würde ihn nicht älter als 4 Jahre alt schätzen, eine Blitz-Ilu in der Hand hält. Todwitzige Story, das stand da auch, es hat die Welt nicht gejuckt, dass er da sich hier ein Erotikheftchen anzapft. Und,
Ich sag ja, die Ratte, ne? Wenn du stimulierst, dann interessiert dich alles drumherum nicht mehr. Ja.
Ich weiß ja gar nicht, ob dein Pullermann da funktioniert oder irgendwie was ich da
glaube nicht. Ich will auch ehrlich gesagt nicht darüber nachdenken, ob der Penis eines Vierjährigen funktioniert. Also, es ist ja so, so zwischen 30 und 50 ist dann so langsam die Entwicklung, wo man zum Serienmörder wird. Ja? Also wenn man dann so auf Täterprofilerstellung und Profiling geht, in der Zeit, als es groß wurde, von dem Herrn, ich glaube Douglas heißt er, kommen wir jetzt nicht auf den vollständigen Namen, der aber in den 80ern vor allem als Kriminalpsychologe dann das erste, also mit Täterprofilerstellung und Profiling halt auch Serienmörder gefasst hat, was er letztendlich im Film Schweigende Lämmer dann endete, beziehungsweise erst im Buch und dann im Film endete und dann populär wurde. Da war es dann immer so, dass so zwischen 30 und 50 sich dann so eine langsame Anomalie entwickelt und Leute halt mit entsprechender Vorgeschichte dann dazu tendieren, gerade in diesen Zeiten dann mit Perversionen, die wirklich über, sag ich mal, das gesellschaftlich akzeptierte Maß gehen, dann zu denken. Deswegen ist es natürlich gefährlich, wir gehen dann langsam auf Mitte 30 zu, sich über die Geschlechtsorgane von Vierjährigen zu unterhalten. Na, ist es übrigens auch mit 20, also so ist es nicht.
Ja, es ist bestens in keinem Alter gut.
Naja, du weißt ja, die Faszination des Abscheulichen ist immer da.
Jugendknaben und so.
Das siehst du ja auch gerade auf Netflix aktuell, die ganzen Serien über Ted Bundy und Co., das ist immer ein Reißer. Also das gut, fasziniert uns Menschen immer.
Der amerikanische Podcast macht das ja auch eher so, dass er Crime-Stories oder True-Crime-Sachen sind auch beim Podcast in Amerika eher das beliebte Format, während hier in Deutschland dieses Format oder ein Dreier oder so ein Interviewformat meistens als Podcast landet oder noch so eine Wissenssendung mit Harald Lesch. Ich glaube, der wird auch irgendwie, der Lesch ist auch, glaube ich, schon längst tot, hat aber schon so viele Folgen aufgezeichnet und Material, dass man es immer noch quasi nur ein bisschen Color Grading machen muss, dass er nicht so tot aussieht.
Ja.
Harald Lesch sah genauso aus, als ich in der Schule war und das war irgendwie vor 20 Jahren. Also finde ich schon erstaunlich, der Typ.
Aber das ist lustig, dass du das ansprichst, weil gerade heute habe ich ein Video gesehen, ist schon ein bisschen älter und da ging es unter anderem um die YouTuber-Szene und wie sich gerade in Deutschland die YouTuber-Szene verändert hat, dass man in den Anfängen, als es dann langsam populärer wurde, auf sehr, sehr viel kreativen Content zugreifen konnte. Die Leute sich ausprobiert haben, interessante Filme gemacht haben und dass wir mittlerweile, was so YouTube betrifft, gerade im Trending-Bereich, also das, was quasi am meisten weggeklickt wird, bei einem denselben Mist ist, was halt immer funktioniert, Clickbaiting und so, Pranks, Sexkram und so weiter und so fort. Und da wurde dann versucht, so ein bisschen in der kurzen Zeit, in der so ein YouTube-Video laufen kann, weil Aufmerksamkeitsspanne verlangt es halt, dass man da kein 30-Minuten-Video macht, sondern 6 bis 10 Minuten-Video, mal versucht zu analysieren, warum das so ist. Und ich fand ein ganz interessanter Fakt, ist vor allem die Tatsache, dass statistisch gesehen die Internetnutzer, die auch vor allem YouTube nutzen, vom Bildungsstand her weitaus schlechter sind als zum Beispiel in Amerika, weil der Zugang, das hatte ich ja vorhin gesagt, deswegen hatte ich auch diesen Fakt da rausgekramt, weil der Zugang in Deutschland, was das Internet betrifft, zur Grundversorgung gehört. Dadurch ist die, sag ich mal, die Spannweite der Nutzer größer und deswegen ist da natürlich auch in Anführungsstrichen mehr das Volk da. Hingegen, dass in Amerika zum Beispiel so ist, dass dann eher so vor allem von vielen Internetnutzern und vor allem von Content-Erstellern, die haben prozentual weitaus einen höheren Abschluss als zum Beispiel in Deutschland. Da hat man dann einfach nur unterteilt zwischen gute Ausbildung oder schlechte Ausbildung. Und in Deutschland ist es so, dass eher 60% von den YouTube-Nutzern, den deutschen YouTube-Nutzern, eher einen geringeren Bildungsstand haben. Weshalb sich dann eben solche eher, sag ich mal, asozialen oder simpleren Inhalte
Formate,
wegklicken.
Die Formate, die wir ja auch haben, sind ganz schrecklich. Also da wollten wir eben in einer anderen Folge wahrscheinlich in der nächsten Mal drüber reden. Mal sehen, wie schnell wir dann bei Porno landen, aber auch
Endstation
da, also die Formate
Porno.
Für YouTube, die wir haben, ja, das müssen wir, das ist, glaube ich, eine eigene Folge mal so irgendwie,
ja.
Aber da werde ich dann auch erzählen, was in Asien so los ist, das ist ja mein Expertisengebiet so ein bisschen, was die da so machen dann, aber ja, die YouTube-Nutzer hier in Deutschland und die ganze Kultur YouTube, das ist ja auch so eine ganz merkwürdige, finde ich.
Da mache mir ein Kreuz, ich habe hier ein paar Themen aufgeschrieben, die wir heute definitiv nicht abhaken konnten, mache ich mir mal ein Kreuz dran. Ich glaube, wir werden auch vielleicht noch ein bisschen mehr so in triviale Alltagsgeschichten mal abgleiten. Gut, haben wir heute auch schon gemacht, aber Pornografie ist natürlich wieder so ein Über- Thema, wo man eine Spezialsendung draus machen kann. Zum Beispiel aber auch einfach sowas wie Kochen oder sowas, ja.
Ja.
Oder ich habe jetzt zum Beispiel
Essenskultur.
Ich habe jetzt mal ein bisschen versucht, mein Instagram-Game mal ein bisschen hochzuschrauben und mal ein paar mehr Stories zu machen. Da habe ich zum Beispiel einen fantastischen Chicken Wing-Test gemacht. Und da würde ich über solche Sachen reden. Ja, zum Beispiel Fast Food oder Zeug, das man sich halt relativ schnell zubereiten kann, ob es da Unterschiede gibt, was man sich gerne macht, solche Dinge. Also ihr seht, wer es bis jetzt ausgehalten hat und durch den kleinen Ausflug ins pornografische Land nicht abgeschaltet hat. Wir nutzen das quasi so als leere Leinwand, die wir mit bunten Sachen füllen. Dinge, die uns im Alltag begeistern. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann schon langsam zum Ende unserer Folge.
Ja,
denn wir sind einfach so reingepirscht quasi in den dunklen Wald unserer neuen Idee. Ob wir uns da mit und dem minimalen Licht, was unsere hellen Geister mit sich bringen, orientieren können, das ist die andere Frage. Was wir noch an Themen ranbringen, ist auch die andere Frage. Ich habe hier noch eine ganze Liste voller Kram. Es war ja Europawahl, es war die Wahl von Germany's Next Topmodel, viele, viele Dinge, die Deutschland in Atem hielten, die wir heute nicht abgegriffen haben, aber die natürlich immer wieder ein Thema sein werden, wie jetzt gerade auch die politische Entwicklung, was die Wahlergebnisse gerade für Sachsen bedeuten. All das können wir natürlich irgendwann mal noch später abgreifen. Dafür ist der Podcast da. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass das Schöne an dem Projekt ist, dass wir definitiv nicht darauf zielen werden, auf Krampf großartig Reichweite zu generieren. Falls die kommt, ist es schön. Aber wir haben uns gesagt, um uns einfach auch den Druck zu nehmen, was auch das Social Media Game und so weiter und so fort betrifft, wollen wir es gar nicht darauf anlegen, sondern diesen Podcast eher aus Spaß an der Freude nutzen, um halt vor allem auch in der Zeit, in der wir halt unsere andere schöne Projekte nicht nachgehen können, wie zum Beispiel im Strafraum, dann einfach auch mit Sinn zu füllen, nicht wahr?
Genau, so haben wir was zu tun, man bleibt warm, ich rede ja eh immer gerne am Mikrofon und teste Dinge aus. Kommt vielleicht auch auf eine oder andere Idee, die ich dann auf der großen Bühne umsetzen kann für mich. Und ja, also wenn dann vielleicht, also so auf Twitter, auf irgendeinem Kanal, irgendwie kann ich es mir, also irgendwo muss man ein bisschen froh machen, aber jetzt nicht so aggressiv wie beim Strafraum.
Und vor allem nicht darauf gucken, wie die Klickzahlen sind, weil wir haben festgestellt, das kann einem trotz eines schönen Produkts dann öfters mal den Spaß und die Euphorie rauben, wenn man dann merkt, dass man trotzdem
viel. Und wenn ihr denkt, ihr könnt uns einen Shitstorm anlasten, es juckt uns alles wirklich gar nicht. Also es juckt mich absolut gar nicht. Ich finde, ich kann alle Meinungen, die ich hier gesagt habe, auch nochmal adäquat mit jedem ausdiskutieren, der bei mir vorbeikommt. Dafür habe ich viel zu sehr Spaß am Diskutieren. Kommt gerne vorbei, die Leute verzweifeln daran meistens an mir. Auf Arbeit haben sie mir auch immer nur Termine geschickt, die eine halbe Stunde gingen, damit sie dann irgendwann sagen können, sie haben noch einen anderen Termin, weil ich mich da bis zum geht nicht mehr raus diskutiere.
Bis zum geht nicht mehr diskutieren werden wir auch in der nächsten Folge, wann die kommt, wie das abläuft. Da müssen wir uns erstmal unseren Groove finden, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, falls ihr jetzt bis zum Schluss durchgehalten habt. Diesmal fast rülpsfrei, wir haben es hingekriegt. Denn das ist etwas, was nur exklusiv als Gestaltungsmittel für den Strafraum gilt.
Stilistisches Mittel mit Rülpsern.
Genau, genau. Denn solange wir da noch drüber lachen können, werden wir es noch einfließen lassen. Was auch nicht bedeutet, dass wir das überall machen. Nächstes Mal vielleicht mit veränderter
Ergänzungen.
Mit Ergänzungen. Mal schauen, wer doch damit dazustoßen wird. Das wird natürlich dann auch ein bisschen Einfluss auf die Themenfindung haben. Das heißt also, wenn wir jemanden zum Beispiel aus den Medien am Start haben, dann könnte man natürlich auch weiterhin solche Themen wie zum Beispiel die YouTube-Landschaft oder ähnliches beackern. Da bleibt uns quasi kein Tor verschlossen. Also da bin ich gespannt, wie die Reise hier mit den alten weißen Männern vorangeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Matti. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Rückspiel.
Ich schaue mir jetzt Fußball an, ja.
Du guckst jetzt Fußball, Union gegen Stuttgart. Wer aufsteigt, wer absteigt, entscheidet sich da. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Strafraum, würde ich gerade sagen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Alte Weiße Männer. Bleibt uns also treu.
Bis dann.